Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Mein Name ist Lara und mit mir am Mikrofon ist der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Lara.
Und wir haben heute wieder etwas für euch in petto, das aus der beliebten Kategorie Movie Mystery Podcast kommt. Wir haben wieder zwei Filme mitgebracht, jeweils einen, von denen wir der anderen Person nicht vorher gesagt haben, was es ist, die wir uns gegenseitig und euch empfehlen wollen. Das sind Filme, die können aus jedem Jahrzehnt kommen, die können aus jedem Genre kommen, die können alles Mögliche sein, was es gibt, alles, es muss nur ein Film sein. Und dann versuchen wir ein bisschen was darüber zu reden, die andere Person kann so ein paar Fragen stellen und wir werden aber sonst nichts weiter spoilern und hoffen, dass ihr irgendwie Interesse an den Filmen dann habt und ihr könnt sie dann anschauen. Es ist ein kleiner Filmempfehlungs-Podcast, diese Kategorie, und wir dachten, zum neuen Jahr kann man noch direkt noch mal ein bisschen einsteigen und ein bisschen über Filme reden, die vielleicht untergegangen sind oder die uns sehr am Herzen liegen, die wir wieder oder neu entdeckt haben, die Klassiker sind, die man vielleicht mal wieder ins Gedächtnis gerufen haben sollte. Und ich fange direkt selber heute an. Wir haben nur vorher kurz abgecheckt, welche Genre kurz das sein könnten. Und Andreas meinte, meine Genrebezeichnungen passten vielleicht besser als Einstieg und seine passten vielleicht besser als Ausstieg.
Ja, als besinnliche Note zum Ausgang, ja. Mhm.
Ja, machen wir jetzt so, aber meiner Meinung nach könnte man das auch mal anders machen und nicht besinnlich aussteigen, sondern mit einem ordentlichen Rums oder so. Aber mein Film hat jetzt auch keinen ordentlichen Rums, deswegen ist das in Ordnung.
Da bin ich mal gespannt.
Mein Film wird alle Fans von Succession wahrscheinlich interessieren. Okay. Denn es ist ein Film von Jesse Armstrong, Regie und Drehbuch von ihm. Der hat ja Succession mehr oder weniger verantwortet, verschuldet, wie auch immer man das sagen möchte. Und der Film kam 2025 raus, aber lief, soweit ich weiß, überhaupt nicht im Kino. Zumindest nicht so richtig bei uns. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Ich glaube, in den USA ist er auch direkt auf HBO Max oder Max oder nur HBO oder wie auch immer das jetzt heißt, rausgekommen. Und der Film heißt Mountainhead.
Okay. Ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört.
Ja, okay. Aber wahrscheinlich trotzdem sonst nicht so viel mehr. Genau, mitspielen. Unter anderem Steve Carell, Jason Schwartzman, Corey Michael Smith und Rami Youssef in den Hauptrollen. Das sind auch fast die einzigen Rollen, die da vorkommen. Das ist so ein bisschen ein Kammerspiel. Und es dreht sich um vier Tech-Millionäre, beziehungsweise drei Milliardäre und einen Millionär, die sich zu ihrem kleinen jährlichen Tech-Bro-Getaway treffen. Und zwar im titelgebenden Mountainhead. Das ist ein Chateau, eine Wohnung, ein Wohnkomplex auf der Bergspitze irgendwo, ich glaube, in Utah oder so. Also es spielt in den USA auf irgendeiner Bergkette ganz oben. Und der Charakter von Jason Schwartzman, von allen nur Super genannt, weil er, oder Soup Kitchen, weil er ist der einzige Millionär von den vier und deswegen ist er so ein bisschen derjenige, der bedürftig ist im Vergleich zu den anderen, heißt eigentlich Hugo, und der lädt die anderen dann immer ein und dann machen sie ein Wochenende, wo sie weg sind vom Business, weg von allem, Poker spielen, ungesund sich ernähren und einfach nur chillen wollen. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und dann kommen nacheinander Steve Carell als Randall, Corey Michael Smith als Venice und Rami Youssef als Jeff. Und die kommen da alle hin und mal erstmal treffen sie sich in der Lounge-Area. Aber es hat schon direkt ein paar Vorspieler, denn Steve Carells Charakter Randall, der so ein bisschen eine Mischung aus Peter Thiel und Jeff Bezos ist, der ist auf jeden Fall der Ältere, wird von den manchen auch ein bisschen so Papa Bear oder sonst irgendwas genannt, also ist der Älteste von denen, also deutlich älter. Ich würde mal sagen, so um die 65 soll er vielleicht sein oder Anfang 70. Der hat nämlich eine Diagnose bekommen im Flugzeug auf dem Weg dorthin von seinem Leibarzt, und zwar hat er wohl Krebs. Und der ist wohl irgendwie nicht rausnehmbar, heilbar oder sonst irgendwas. Das akzeptiert er nicht. Er sagt, wir können alles Mögliche machen, aber wir kriegen nicht so ein bisschen Krebs aus mir raus. Das akzeptiere ich nicht. Und haut dann einfach ab und lässt seinen Arzt einfach stehen. So. Mhm. Aber das wird im Laufe des Films auf jeden Fall nochmal relevant. Wenn es wiederum ist so eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg. Der hat das größte und wichtigste Social Media Network unter sich und auf dem Weg dorthin launcht er ein neues Feature und ist ein generatives KI-Feature und das ist so krass, dass man halt überhaupt nicht mehr erkennen kann, was echt und was nicht echt ist. Und das ist super einfach zu bedienen. Direkt kann man über diese Social-Media-Plattform halt alles Mögliche generieren. Und das launcht er und dann haut er ab. In das Wochenende. Auch sehr smart.
Hm.
Und Jason Schwartzman, der Super spielt oder Soup oder eben Hugo, der möchte halt endlich in den Club der Milliardäre aufsteigen und hat sich als, also der ist so ein Life-Coach, kann man sagen, und will so eine App irgendwie ins Leben rufen und braucht dafür eigentlich noch Investoren. Und eigentlich dürfen sie ja kein Business machen, das ist ja die Absprache, aber man hat schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, der hat vielleicht doch nochmal Hintergedanken. Und der vierte, Jeff, der ist so ein bisschen der liberalste von dem im Sinne von, dass er halt noch ein bisschen Gewissen hat und der ist gerade im Aufstieg, jede Minute steigt sein börsennotiertes Unternehmen um mehrere Prozent an. Der hat nämlich eine App geschrieben, mit der man KI wiederum erkennen kann. Also alles, was KI generiert ist und Bots und so weiter, kann man erkennen und super einfach blockieren. Also schon irgendwie auch in dem Business, in dem Venice ist. Und Venice hat in einem Podcast, als er davon gehört hat, gesagt, naja, also hat sich abfällig geäußert und hat gesagt, naja, das ist bla bla, ich glaube da nicht so richtig dran und so. Also zwischen Venice und Jeff ist schon so ein bisschen Beef, aber beide tun so, als wäre kein Beef. Und dann sitzen sie da zusammen und dann machen sie einen Ausflug mit so Schneemobilen auf die Bergkette und schreiben sich auf ihren rasierten Brüste mit Lippenstift ihre aktuellen Börsenwerte und schreien dann irgendwelche komischen Sachen oder Wünsche in das Tal hinab und dann fahren sie zurück und plötzlich fangen an, ihre Handys immer schneller zu pingen, zu bliepen, aufzuleuchten, zu vibrieren. Und es stellt sich heraus, dass durch dieses neue KI-Feature von der Social-Media-App die Welt ins Chaos versinkt.
Okay.
Weil plötzlich Kriege angefangen werden, Regierungen werden gestürzt, ganze Länder versinken im absoluten Bürgerkrieg. Und das am Anfang amüsieren sie sich da noch so ein bisschen drüber und alle haben so diesen Tech-Bro-Akzeleranismus, also Fortschritt zu jedem Mittel. Regulierung ist scheiße, Nationalstaaten sind und Regulierungen bringen uns nichts. Steve Carells Charakter Randall hat dann ein Gespräch mit dem Venice, von dem Social-Media-Mensch, der halt sagt, okay, also in spätestens 10 Jahren sind wir alle sowieso in der Cloud und haben gar keine Körper mehr. Da wird er natürlich hellhörig und fragt, wie schnell kann man das vorantreiben? Geht es vielleicht auch in 5 Jahren? Und so weiter. Und dann überlegen sie sich, wie sie da vielleicht drauf einwirken können auf diese große Krise. Und ja, das eskaliert dann so ein bisschen nach außen und nach innen. Auch die vier untereinander sind sich gegen Ende des Films vielleicht nicht mehr ganz so grün wie am Anfang. So, das war jetzt so ein bisschen die ausschweifende Zusammenfassung, damit man so ein bisschen den Film auch versteht.
Das klingt jetzt, es ist natürlich auch so ein bisschen Science-Fiction dabei. Mich hat das jetzt so spontan, klar, J.T. Armstrong, der hat das halt jetzt über Succession, aber es hat mich jetzt so, wenn du es so ein bisschen erzählst, erinnert mich auch so, weil es so bitterbös, satirisch realistisch ist, auch so ein bisschen an Don't Look Up.
Ja.
Erinnert, weißt du, also von Adam McKay, wo du ja auch gedacht hast, nee, das kann doch nicht sein, das kann doch, und dann vergleichst du das aber so ein bisschen mit der Realität und dann denkst du, oh ja, okay, da sind wir jetzt, ja. Und das war ja auch mit Don't Look Up, wenn du da anguckst, die ganzen Warnungen und alle werden nicht ernst genommen und hier hast du diese Tech-Bros, die, wo du es ja gesagt hast, die sich so für Ich meine, Mountainhead ist wahrscheinlich so ein bisschen auch so ein Symbol, so, die sich ja für die Götter, die neuen Götter ja. so irgendwie halten ja. und denken, sie können alles machen, dann machen sie auch noch alles. Ja, und das führt halt ins Chaos. Das klingt nach einer sehr, sehr bitteren, bösen Erfahrung, dieser Film.
Ja, das ist, also auf jeden Fall ist es oft so, dass einem, man weiß nicht so recht, soll man darüber jetzt lachen oder es wird einem gerade schlecht. Weil es halt so nah an der Realität ist, dass halt alles, es ist alles möglich. Es ist alles real. Und ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Die sitzen da über auf dem quasi Olymp, sage ich mal. Der Name leitet sich, wird auch im Film erklärt, von Ayn Rands Buch Fountainhead ab.
Ah, okay.
Also eine Koryphäe okay. der problematischen Literatur, wenn ich es mal ausdrücken darf. Und ja, genau, das, so ist es halt auch. Und tatsächlich gibt es viele absurd komische Momente und es gibt dann auch, gerade wenn es später eskaliert und so ein bisschen dann fast slapstickhaft wird, ist es dann eher witzig, weil man halt merkt, was für, ja, was für Trotteln die halt sind eigentlich. Dass die halt, also die haben, die halten sich alle für die Alpha-Bros und sind aber alles irgendwie, die können, haben, eigentlich haben die nichts drauf so richtig. Und der Einzige, der so richtig was drauf hat, ist halt Jeff, der halt selber diese Anti-KI-App so ein bisschen programmiert hat auch. Und das merkt man halt so auch. Und es
der
ist
hat
schon,
dann so irgendwie so dunkle Vorahnung oder hat er dann so ein Gewissen, das er entwickelt?
Ja, genau. Also der wenn der die, während die alle auf nebeneinander sitzen und auf ihre Handys gucken, dann ist er immer derjenige, der das alarmistisch sieht. Also der sagt, Leute, ich habe hier gehört, in dem und dem Land ist die Todesfallzahl schon auf so und so viel 100.000 gestiegen, das ist ja furchtbar. Und die anderen reagieren immer nur mit so snarky Kommentaren und mit so, ja, also je mehr Tote, desto mehr Einnahmen für uns. So, das ist fast so, wird das gesagt, wortwörtlich. Also er ist derjenige, der das alles noch ein bisschen weniger opportun sieht. Und ja, was den Film halt auf jeden Fall besonders gut macht, und das wird jetzt Leute, die Succession kennen, halt auch nicht wundern, ist diese Dialoge, die die halt haben. Also es ist ja fast ein 90% dialoglastischer Film. Die sitzen da in diesem Haus und dann reden die ganze Zeit miteinander. Und das ist halt wirklich, das ist super schnell, super, super gut auch akzentuiert. Und die Schauspieler sind halt auch wirklich on point. Also du nimmst es denen halt wirklich ab. Die sind, also keiner von denen ist sympathisch. Auch Jeff ist kein Sympath im klassischen Sinne. Der hat auch seine eigene Agenda. Der ist auch kein Mensch, der jetzt irgendwie das Gute für die Menschheit unbedingt will. Er ist halt derjenige, der trotzdem noch irgendwo einen Funken Gewissen hat, aber trotzdem auch natürlich in erster Linie Geld verdienen will und sich auch gerade wenn es dann, wenn so dieser Penisvergleich, sag ich mal, passiert, auch nicht zurückhält. Aber das ist, also da, die Dialoge sind das, was den Film auszeichnet. Und die sind wirklich rasierklingenscharf. Und es ist eine Freude, das so anzuschauen. Ich habe es auf Englisch geguckt, über Streaming und ich weiß jetzt nicht, ob es im Deutschen auch so super gut funktioniert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die da viel Wert drauf gelegt haben, dass das auch gut ist, weil damit steht und fällt der Film und auch wie die sich halt geben. Also der Elon Musk Zuckerberg Venus, der verhält sich halt auch so die ganze Zeit. Also der redet irgendwie, der ernährt sich nur von irgendwelchen super Cocktails und springt immer rum und ist immer so wirklich, als würde die ganze Zeit Koks oder Ketamin zu sich nehmen und so weiter. Und ja, es ist natürlich so, wenn das alles dann so ein bisschen in sich zusammenfällt, ist es dann interessant, wie die reagieren, weil die auf der einen Seite weiterhin dieses Tech-Prodenken haben, aber wenn es darum geht, dann Dinge selber in die Hand zu nehmen, dann will halt keiner irgendwie den ersten Schritt machen oder den ersten Stein werfen. So. Und da zeigt, also die Kritik ist sehr, sehr deutlich. Es ist kein zynischer Film in dem Sinne. Vielleicht ein bisschen, je nachdem, ist ja auch ein bisschen subjektiv. Ich würde eher sagen, es ist sehr sarkastisch, es ist ein schwarzer Humor. Und am Ende, das, was mich vielleicht am ehesten an dem Film gestört hat, so ein bisschen, ist das Ende. Es ist mir fast zu realistisch. Ich hätte es mir ein bisschen mehr drüber gewünscht, ein bisschen mehr absurdistischer vielleicht. Aber ja, da ist dann die Kritik nicht mehr ganz so messerscharf, finde ich, wie das so ausgeht. Kann ich natürlich jetzt mehr nicht dazu sagen, aber insgesamt für mich so ein guter Film, kein brillanter Film. Ich find's schade, dass der irgendwie so untergegangen ist, gar nicht im Kino lief, weil das hat er eigentlich nicht verdient.
Jetzt, wenn du jetzt sagst, Kammerspiel, viele Dialoge, was mir halt an Succession so ein bisschen aufgefallen ist, das relativ langsame Erzähltempo. Ja. Also, du brauchst bei, das klingt jetzt so, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber bei Succession brauchst du schon Sitzfleisch, sagen wir mal so. Ja? Also, bist du da alles so. So diesen Wert von dieser Serie und diese Klasse erkannt hast, klar, die Schauspieler da erkennt, da weißt du nach einer Folge, nach zwei Folgen weißt du, dass das tolle Schauspieler sind und so, aber die Story und so, ist das hier auch so ähnlich, dass man da schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie lang geht der Film? Ist das so ein 2 Stunden, 2,5 Stunden oder?
Nee,
oder?
Der ist nicht so lang, er ist unter 2 Stunden, aber nicht viel. Also er ist so 1,45, 1,40.
Ja.
Also.
Ja, wie würdest du das Erzähltempo bezeichnen? Ist das jetzt so ein, auch wirklich für Leute, die sich Succession so mit einem Glas Rotwein genossen haben? Oder ist das eher was Schnelles, wo du richtig dabei bist?
Ja, es ist ein Slowburn, definitiv.
Okay.
Also gerade die erste Dreiviertelstunde, die lassen sich schon sehr viel Zeit, bis da mal überhaupt was passiert. Also die Exposition, bis die da alle anreisen, ist schon so ein paar extra Minuten lang. Und dann eben, wie die sich dann erstmal treffen und dieses erste Beschnüffeln und Aufeinandertreffen. Dann kommt dieser Ausflug mit den Schneemobilen, der ist auch nochmal da. Und dann, wenn sie wiederkommen und es langsam in den zweiten Tag so reingeht, dann, das baut sich halt auch so auf, weil sich ja diese Schreckensmeldungen so aufstapeln. Und wenn das zu schnell kommen würde, dann würde das auch nicht funktionieren, glaube ich. Also das muss sich auch irgendwie aufbauschen dazu. Und die müssen auch erstmal irgendwie die ganze Zeit ihren Quatsch labern und damit sich dann irgendwann halt auch dieser Bruch so richtig anfühlt, finde ich. Also natürlich, für manche Leute wird das langweilig sein. Aber die haben dann Succession auch langweilig gefunden. Also es ist ein langsames Erzähltempo, definitiv.
Ja, der Armstrong scheint da schon so ein, ich weiß nicht, so schon so ein sehr kritische Haltung gegenüber diesen ganzen Tech-Pros. Ich meine, wer hat das nicht? Wer klar denken kann, wer hat das nicht? Das sind ja die Einzigen, die mit denen Geld verdienen, die sagen, die sind cool und so. Das scheint da schon so ein Stil zu sein. Was mir auch aufgefallen ist, Steve Carell, der scheint sich so in diesen Rollen so langsam so ein bisschen wohlzufühlen. Ich weiß nicht, kennst du The Morning Show, die Serie?
Ja.
Da hat er ja auch so eine Rolle gehabt von so einem Moderator, der ja wegen sexuellen Übergriffs so quasi seinen Job verloren hat und so, der das dann irgendwie aber nie so richtig eingesehen hat, ja, der so ein bisschen, vielleicht war das nicht ganz so, aber der dann immer wieder weitergemacht hat. Und Steve Carell hat ja vorher immer so ein bisschen so in seiner, wenn ich da an die, wie hieß das, die 40-jährige Jungfrau, oder wie hieß der?
Ja, so ungefähr.
Da hat er ja immer so die albernen Rollen ein bisschen gespielt und da finde ich, da bekommt, also er kriegt das auch so mit seiner Stimme, die so wirklich was in meinen Augen so was Arrogantes hat, so ein bisschen mit seinem Aussehen, mit seinem, wie er sich gibt, das kriegt er inzwischen ganz gut hin und da scheint er sich so reinzuleben, gerade in diesen Typ, diesen Unsympathen, der sich so ein bisschen für Gott hält.
Ja, also ich meine, er spielt schon auch immer noch zwischendurch auch mal lustige Rollen, aber ich glaube auch, er hat jetzt auch so ein bisschen Gefallen gefunden an den etwas ernsthafteren Rollen. Und er hat halt in dem Film auch so einen graumelierten Vollbart und so eine Kurzhaarfrisur. Und er wirkt dann halt, man unterschätzt ihn gerne, wenn man ihn erstmal so sieht, auch mit seiner Strickjacke und so. Aber er ist derjenige, der halt auch wirklich die scharfen Sachen dann sagt. Also er ist lange immer so jemand, der ruhige, der Unterstützer oder der zitiert, die Figur zitiert ganz oft irgendwelche Philosophen oder sonst irgendwas aus der frühen Antike so. Ne? Von Aristoteles über Kant und noch was. Also derjenige, der so auf dem intellektuellen Niveau gerne sich gibt. So dieses Dark Enlightenment könnte man auch sagen, was ja viele als Grundlage für ihre Handlungen sehen, sei es jetzt Peter Thiel oder eben Musk oder wer auch immer. Und dann kommt, aber wenn er dann halt Dinge sagt, wenn er dann halt auch Dinge vorschlägt, die seiner Meinung nach passieren sollten, dann hören die anderen halt auch zu. Und dann sind das halt auch wirkliche, ja, manchmal richtige Hammer. Also das passt schon, genau. Also er kann andererseits, also natürlich ist er in dem Film auch immer mal so ein bisschen arrogant, aber es ist nicht so dieses typisch, dieses ganz, geht mich alles nichts an oder ihr seid alle unter mir, sondern es ist eher dieses Großväterliche oder Väterliche aus dem Hinterhalt.
Mhm. Okay. Ja, schön. Ich habe den tatsächlich schon so ein bisschen im Blick gehabt, den Film. Ich glaube, der läuft auf Wow, oder? Im Abo. Oder?
Ich meine ja.
Ja, ja. Da, weil ich hatte ihn auch gesehen, weil ich auch Succession, ich habe Succession noch nicht fertig geguckt, ich habe es aber angefangen. Da habe ich dann, Moment, da gibt es auch noch was. Ich fand die Idee dann auch ganz interessant, habe aber noch nicht angeguckt und würde da tatsächlich mal demnächst das mal auf meine Watchlist setzen, weil das ist schon, also es klingt ganz interessant, ich würde es ganz gern sehen.
Guter ja, Fall. Genau. Läuft auf Wow auf jeden Fall im Abo drin, wenn man das hat, Sky Go, Wow, wie auch immer, da läuft es ist es im Abo mit drin und ansonsten kann man es natürlich über verschiedene digitale Streamingdienste auch kaufen. Leihen kann man ihn tatsächlich sonst nirgends.
Ah, okay, gut.
So, das war meins, jetzt bin ich auf dein besinnliches Werk gespannt.
Ja, also ich liebe ja immer so einen langen Vorlauf, also eigentlich hatte ich ja was ganz anderes geplant. Also ich hatte ja schon skandinavischen Body-Horror ausgesucht oder eine japanische Zeitreisekomödie. Mhm. Aber dann ist leider Mitte Dezember was passiert, was mich so ein bisschen als Filmfan schon so ein bisschen geschockt hat. Weil am 14. Dezember wurde der amerikanische Regisseur Rob Reiner ermordet, zusammen mit seiner Frau. Ich glaube, es hat sich inzwischen rausgestellt, dass es der Sohn war. Also da ist noch ein familiäres Drama hinten dran, aber das ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber für mich ist Rob Reiner immer einer der Hollywood-Regisseure, einer der meist unterschätzten Hollywood-Regisseure gewesen. Also der hat Filme gedreht, wenn das Harry Met Sally oder sowas oder Stand By Me, das sind alles so Filme, die mich auch sehr stark begleitet haben. Gerade so in den 90er, 80er, 90er Jahren. Aber ich will noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich will eigentlich auf einen Film von ihm kommen, seinen ersten Spielfilm. Also er hat vorher schon Fernsehfilme gedreht, aber sein erster Spielfilm war eine Mockumentary oder, wie er selbst in dem Film sagt, eine Rockumentary. Es geht um den Film von 1984, den du wahrscheinlich kennst oder zumindest davon gehört hast. This is Spinal Tap.
Ja, natürlich.
Ja, das ist, also deswegen ist dieser, ich glaube, viele, die jetzt vielleicht zuhören, die kennen diesen Film auch. Ich glaube, der hat ja einen Kultcharakter bekommen. Und eigentlich, wenn ich jetzt über den Film rede, ist das eher so ein bisschen eine Erinnerung an Rob Reiner und was er da gemacht hat. Dieser erste Film, wer die Handlung nicht kennt, es geht um eine fiktive Band, eine Heavy-Metal-Band, die heißt Spinal Tap. Die hatten ein paar erfolgreiche Jahre, 60er, die haben alles durchgemacht. Die haben die Flower-Power-Bewegung durchgemacht, sind aber jetzt beim Heavy-Metal gelandet, haben aber schon länger keinen Hit mehr gehabt und wollen mit einer neuen Platte auf eine neue Tour gehen durch die USA. Und das Ganze läuft nicht so, wie es laufen soll, aber dummerweise hat ein Regisseur gesagt, und zwar heißt dieser Regisseur Marty DiBergi, er macht eine Dokumentation über diese Tour. Und Marty DiBergi wird gespielt von Rob Reiner, der da auch den Film kommentiert, der die Interviews führt. Und wir erleben halt mit, wie diese Band auf die Tour geht durch die USA. Und das Ganze läuft überhaupt nicht gut. Da werden sämtliche Klischees durchgespielt, die man über Rockbands kennt, die man über Heavy-Metal-Bands kennt, die man über das Musikbusiness kennt. Und das Besondere ein bisschen bei dem Film war, als er damals rauskam, 1984, haben viele anscheinend gedacht, also ich habe den damals nicht im Kino gesehen, ja, aber da haben anscheinend viele damals gedacht, das ist eine Dokumentation. Das ist die Band Spinal Tap, die man vielleicht jetzt gar nicht so groß kennt. Ja? Aber die geht jetzt auf Tour und wir haben jetzt eine realistische Dokumentation davon. Erst viele Jahre später, als dieser Film dann auf DVD oder auf Videokassette rauskam, hat sich dann so ein Kult entwickelt, wo viele heute das sagen, das war ein großer Einfluss. Also zum Beispiel die Macher von The Office sagen, ja, das hat Einfluss auf uns gehabt. Also und dieser Film ist jetzt so, dass er nicht immer unbedingt, also du sitzt nicht davor und lachst dauernd, ja? Also das ist jetzt nicht so, wo du so ein Schenkelklopfer oder so. Und deswegen ist der vielleicht gar nicht so unähnlich deinem Film Mountainhead, weil im Grunde genommen hast du ja auch eine Reihe von Typen, die glauben, sie sind die Krone der Schöpfung, sind aber unglaublich dämlich in dem, was sie machen. Sie parodieren sich, da gibt es zum Beispiel, also jetzt von den Typen, die da drin sind, ich glaube, ich kann das jetzt so erzählen, ich will da jetzt zwar nicht viel spoilern, weil ich davon ausgehe, dass viele ihn vielleicht kennen, aber da gibt es jetzt halt diesen Sänger David St. Hubbins, der will immer ein bisschen klüger, der gibt immer so ganz kluge Gedanken, die aber, wenn du dir die anhörst, das ist ja vollkommener Blödsinn, was der erzählt, ja. Und der sich auch so ein bisschen, ich glaube, also die sagen, die Macher sagen so, also Rob Reiner haben gesagt, dass so ein bisschen die Vorbilder, das waren so Leute wie Saxon oder so, ja, oder Black Sabbath, Ozzy Osbourne und die ganzen, aber wenn man den David St. Hubbins so sieht, da habe ich immer so ein bisschen an Mick Jagger gedacht, weißt du? Also Mick Jagger war ja immer so einer, der, also wenn der nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätten wir über den, glaube ich, hätten wir da viele Witze über ihn machen können, ja? Weil er immer so exaltiert, so übertrieben, und da hat mich dieser St. Hubbins dran erinnert. Dann gibt es den Gitarristen, der auch, also die Dynamik ist so ein bisschen diese Beziehung zwischen diesem David und dem Gitarristen Nigel, wo die auch so ein bisschen so einen leichten homoerotischen Unterton hat. Das ist ein Gitarrist, der eigentlich nur, jetzt wird mich jetzt hoffentlich ein paar Gitarristen, aber der kann nur shredden, ja. Also der kann nur die, und noch nicht mal gut, ja. Der spielt die Tonleiter hoch und runter und das ist jetzt nicht so doll, was er da macht. Dann hat man da den Bassisten, der auf der Bühne so total, so ein bisschen Bondage-mäßig da auftaucht, und dann sitzt er im Interview und raucht so eine Pfeife. Weißt du, so, und so ganz ruhig, entspannt, ja. So wie so ein alter Onkel, der irgendwie so ein Märchen vorliest aus dem Buch oder sowas, ja. Und das kommt dann bei denen auf der Bühne, kommt es zu ganz kuriosen Vorkommnissen, wenn dann zum Beispiel so eine Show, wo sie sich aus so einem Ei pellen, ja, die funktioniert nicht richtig, und da bleibt dieser Bassist, der bleibt irgendwie drin hängen. Der kommt erst am Ende des Songs raus, ja. Ja. Oder sie versuchen Stonehenge nachzumachen. Da gibt es aber einen Kommunikationsfehler mit der Designerin, die liefert denen keine riesige Stein- oder so eine riesige Stonehenge-Kulisse, sondern eigentlich nur so 50 mal 50 Zentimeter. Ja, und das senkt sich auf die Bühne herab zu diesen Rockklängen, und dann kommen zwei, die sollen so ein bisschen so Zwerge oder so darstellen, die dann da rumtanzen und so. Das ist eine vollkommen lächerliche Szene, weil die sich auf der Bühne immer so ernst, so, ich mache jetzt was Todernstes, die sehen überhaupt nicht, dass da so eine Spur von so Selbstreflexion haben die überhaupt nicht. Und das führt dann manchmal zu witzigen Szenen, die da drin sind. Und das hat mich auch heute noch an dem Film beeindruckt. Ich habe den jetzt mir nochmal angesehen vor dem Cast. Es gibt inzwischen, was vielleicht noch ein witziges Detail ist bei dem Film, die haben auch natürlich auch einen Schlagzeuger. Ja? Und bei dem Schlagzeuger ist es so, die haben schon 14 Schlagzeuger gehabt, weil die Schlagzeuger sterben alle. Ja, einmal explodieren sie, dann sterben sie bei einem sehr bizarren Gartenarbeitsunfall. Mehr hört man da nicht. Dann, und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, ja, wir haben auch einen Schlagzeuger, der am Erbrochenen erstickt ist, aber nicht an seinem eigenen Erbrochenen. Ja.
Oh Gott.
Ja, und das, die spielen natürlich so, wenn du diese das alles hörst, weißt du, es gibt's ja leider, ja, dass viele Rockstars, die im Drogenrausch und so, sind ja, gestorben und so, gerade am Erbrochenen und alles Mögliche, ist ja nicht so schön, aber das wird halt so satirisch durch den Kakao gezogen und das ist vom Anfang bis zum Ende sehr konsequent durchgezogen, wenn man so im Hintergrund weiß, die hatten teilweise kein Drehbuch richtig, die haben viel improvisiert bei den ganzen Sachen, das sieht man manchmal, also der Film hat auch jetzt nicht irgendwie so eine tolle Dramaturgie, da, irgendwann kommt halt die Freundin von dem Sänger und die bringt dann so Yoko Ono mäßig die ganze Band auseinander. Und so, also da, das ist so vielleicht so das, was, oder dass die das halt nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, ihr große Comeback-Tour.
Ja.
Das so, wenn du es so siehst, so dieses, ist auch nicht, ich glaube, der geht, wie lange geht der? 80 Minuten. Also ist jetzt auch nicht so, dass das zu lang gezogen wird. Ich fand das on point, wenn auf der DVD, die ich hatte, war noch so eine Doku drauf, wo so ein paar Komiker oder gerade aus oder Musiker gefragt wurden, wie sie das so vom Einfluss her, wie sie den Film so fanden, wie Chris O'Dowd und sowas. Und oder wie heißt er, Martin Freeman.
Mhm.
Das war ganz interessant, das auch mal so mitzubekommen, dass die haben auch alle gesagt, die haben den alle nicht im Kino gesehen, die haben den alle nur in dieser Zweitverwertung gesehen, wo der Film dann zum Kult wurde und das fand ich ganz spannend. Und tatsächlich ist es jetzt auch noch so, nur 2025 gab es sogar eine Fortsetzung. Es war, muss genau. Man jetzt sagen, das war der letzte Film von Rob Reiner. The End Continues heißt der, Spinal Tap 2, The End Continues. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass sie als alte, fast 80-jährige Heavy-Metal-Rocker da ein Comeback versuchen. Aber habe ich leider nicht gesehen. Werde ich aber gucken, dass ich ihn irgendwann sehen kann. Ich glaube, der hat noch gar keinen deutschen Start oder wurde hier irgendwie veröffentlicht. Aber ich kann jedem dieses Original empfehlen, weil es halt nicht nur wegen dem Inhalt, wie es mit der Musikbranche umgeht, ich glaube, man muss auch nicht unbedingt ein Heavy-Metal-Fan sein. Man muss die ganzen Bands nicht kennen, aber wenn man so ein bisschen so dieses Musikbusiness, wo jeder denkt, er kann was, er ist toll, aber im Grunde genommen ist man so ein bisschen out of his league, also man ist so ein, wie gesagt, man hat sich immer ein bisschen übernommen. Die haben einen Manager, der denkt, der immer so tut, er weiß alles, aber er ist eigentlich im Grunde genommen furchtbar schlecht. Ja. Und den kann ich auf jeden Fall vielen empfehlen. Sollte man gesehen haben. Und allein schon einfach Rob Reiner, da könnte ich noch ein paar andere Filme aufzählen, aber also Spinal Tap auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, du hast den auch gesehen.
Ja, und, ist schon eine Weile her tatsächlich, aber ja, ich habe den natürlich gesehen. Das ist ja die Urmutter der Mockumentaries, könnte man sagen. Ich glaube, vorher, wenn es welche
schon
gab,
ein paar, ja.
Aber die waren dann auf jeden Fall anders. Also man sieht's ja daran, dass du gesagt hast, dass viele Leute glaubten, dass es echt ist. Also das ist ja schon auch eine Leistung, die man als Mockumentary erstmal schaffen muss.
Aber
auf jeden Fall. Also ich meine, ist im besten Jahr aller Zeiten rausgekommen, 1984.
Ja, da bist du ganz mit meinem Sohn. Der sagt, also meinem jüngsten Sohn, der sagt auch, 1984 war das beste Jahr für die Musik.
Stimmt, da bin ich ja geboren, also war das beste Jahr für alles.
Ah, auch noch das noch, ja, okay.
Ja, deswegen sage ich das immer. Ich sage das immer, wenn 1984 irgendwas ist, weil es halt das beste Jahr aller Zeiten ist.
Okay.
Aber ja, ich meine mal, ich sag mal so, wenn man jetzt nicht unbedingt auf so Musiksachen steht oder auf so Mockumentaries, dann hat man natürlich tatsächlich viele Möglichkeiten, Rob Reiner nochmal irgendwie anders sich zugute zu führen. Also da muss man es jetzt nicht mit Spinal Tap ist schon wahrscheinlich einer der bekanntesten von ihm, aber nicht der beste oder bekannteste von ihm.
Nein, also wenn du jetzt Rob Reiner siehst, was er so gemacht hat, also die besseren Filme, ja, die hat er danach gemacht. Wenn du zum Beispiel jetzt siehst, okay, das ist jetzt überhaupt nicht dein Genre, wenn Harry Met Sally. Das ist die Mutter der romantischen Komödien. Du hast mit Stand By Me die erste richtig gelungene Stephen King-Verfilmung. Jeder sagt, ah, da war ja vorher noch Shining und so. Da muss man sagen, Shining ist in meinen Augen ist ein Kubrick-Film. Ja, ist in erster Linie ein Stanley Kubrick-Film, aber es ist keine Stephen King-Verfilmung. Ja?
Ja.
Und Stand By Me hat als erster Film überhaupt so dieses Stephen King, was ist das, warum lesen Millionen Leute diesen Mann?
Ja.
Und witzig ist halt, was heißt gar nicht so witzig, also ich habe mit meinem ältesten Sohn gehe ich ja immer jetzt so, versuche mal so Filmklassiker zu gucken. Ja, also so Filme, die irgendwie wichtig waren, die man gesehen haben sollte, wo Schauspieler, die er vorher so noch nicht gesehen hat, weil der kennt ja nur die Filme so ab 2015, sag ich mal, ja. Und da haben wir tatsächlich schon drei Filme von ihm gesehen. Ja. Und das eine war Misery, das andere Harry und Sally und A Few Good Men, eine Frage der Ehre. Das sind mit Jack Nicholson. Das sind ja alles so Filme, wo ich sagen würde, die sind in ihrem Genre stilbildend auch ein bisschen. Also wenn du jetzt Misery wird ja total unterschätzt. Da habe ich jetzt überlegt, ob ich jetzt Spinal Tap oder Misery nehme. Misery, das ist die Verfilmung in Deutsch von Stephen King, Sie. Geht um James Caan und Katie Bates, die sich da so ein Kammerduell, also ich will ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist ein Film, den habe ich mit meinem Sohn gesehen und da habe ich gedacht, wenn ich irgendwo mal tatsächlich mal ein Pro-Seminar filmisches Erzählen machen, so ein Einführungsseminar, dann würde ich tatsächlich Misery nehmen. Der Film arbeitet mit so vielen filmischen Mitteln auf engstem Raum. Das offenbart halt den grandiosen Handwerker, den Virtuosen, der Rob Reiner war. Und der hat halt auch schon, in Spinal Tap, diese Kunst, sich auf verschiedene Genres zu konzentrieren. Der hat ja ganz unterschiedliche Genres gedreht. Ist ja nicht so wie Steven Spielberg, der, wenn man böse ist, sagen kann, der immer irgendwo so ein bisschen das Melodramatische reinbringt. Mhm. Ja? Mhm. Und bei Rob Reiner, wenn man was sagen kann, der hat immer so das Gute im Menschen gesucht in seinen Filmen. Das ist immer so die Suche nach dem Guten. Aber er hat das in ganz, ganz unterschiedlichen Genres gemacht. Und er hat diese Genres auf den Punkt gebracht. Egal, ob das jetzt so ein Gerichtsfilm ist wie A Few Good Men, Tom Cruise, Jack Nicholson, ob das jetzt Harry und Sally ist, wo übrigens Billy Crystal hat eine ganz kleine Rolle in The Spinal Tap, wie auch noch ein paar andere bekanntere, wie Fran Drescher oder so, kleinere Rollen da haben. Oder halt in This is Spinal Tap, wie er geschafft hat, diese Essenz, die so ein Genre ausmacht, auf den Punkt zu bringen. Und es ist ja halt ein Lob, wenn du sagen kannst, Moment, wir haben gar nicht erkannt, dass This is Spinal Tap eine Mockumentary ist. Wir haben gedacht, das ist eine Rockumentary, das ist wirklich ein Dokumentarfilm über die Tour von Spinal Tap.
Genau. Also das muss ich auch einfach sagen, was Rob Reiner konnte, wie kein anderer war, von Genre zu springen und jedes Mal richtig gut abzuliefern. Der hat jetzt nicht die meisten Filme aller Zeiten gemacht oder sonst irgendwas, aber wenn er sich was vorgenommen hat, dann hat er das in der Regel auch gut hingekriegt. Also ich muss auch sagen, hier eine Frage der Ehre, das ist ja auch ein absoluter Klassiker der quasi Militärgerichtsfilme. So. Mhm. Einer der größten Memes aller Zeiten ist ja bis heute noch You want the truth, you can't handle the truth von Jack Nicholson. Ja. Und dass das halt immer noch so aktuell oder immer noch so genutzt wird, ist ja auch ein Zeichen für sich. Und ja, ich bin jetzt nicht so romantische Komödie-Fan, aber Harry und Sally ist einfach ein Klassiker. Den kann ich mir auch anschauen. Und ich muss sagen, auch später noch, wenn er dann, im Deutschen hieß er Das Beste kommt zum Schluss, im Englischen hieß er The Bucket List mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, das war auch eine sehr gute schwarze Komödie.
Vor allem, ich glaube, das hat den Begriff The Bucket List populär gemacht. Ich glaube, also vorher kannte ich den so noch nicht.
Zumindest hier in Deutschland oder außerhalb der USA war der nicht bekannt, so der Begriff. Und ja, also der war, wie gesagt, stilprägend. Und deswegen hättest du irgendeinen von diesen Filmen nehmen können und es wäre bei allen eine super Empfehlung gewesen. Und wahrscheinlich ist es sogar das Beste, dass du Spinal Tap genommen hast, weil ich glaube, die anderen, die kommen eh immer wieder mal vor.
Genau, die kennt man sowieso gut. Also der hat, wie gesagt, wenn du in die 80er, wenn du mal guckst, wenn du jetzt von Spinal Tap ausgehst bis hin Mitte der 90er bis 95. Da war natürlich ein Flop dabei, das war North, das war mit, das war irgendwie mit Bruce Willis irgendwie so ein Melod. Also das glaube ich, der hat überhaupt nicht funktioniert. Aber er hat da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme am Stück gehabt, die immer gut waren, wo du wusstest, wenn du in den Film, da war auch Die Braut des Prinzen, auch so ein Kultfilm.
Ah, ja.
Ja, das waren alles Filme, wo du gewusst hast, oh, ein neuer Rob Reiner-Film kommt, da kannst du auf jeden Fall gut unterhalten werden, du kriegst eine lebensbejahende, positive Botschaft mit, du kriegst gute Schauspielerleistungen, das ist auch ein gutes Drehbuch, da hast du ein Rundum-Sorglos-Paket, sag ich mal, bekommen. Es war keiner, der so die Leute provoziert hat. Das hat er nicht gemacht. Das hat er vielleicht noch am ehesten mit Spinal Tap gemacht. Also,
ja, aber das war jetzt auch kein Film, wo er irgendjemandem was reinwirken wollte. Das war einfach so ein bisschen eine Persiflage von dem großen Musikbusiness und den großen Egos der MusikerInnen der 80er, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich meine, my name is Inigo Montoya. Prepare to die. Ja. You killed my father. Das ist halt auch schon wieder so ikonisch, weißt du? Und ich denke mir einfach, wie viele ikonische Filme kann ein Mensch eigentlich drehen, ohne immer das Gleiche zu machen? Und das ist halt schon was. Und ja, also Misery sowieso über alle Zweifel haben und auch Stand by Me ist, wie du schon gesagt hast, ein Klassiker. Also super gut. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du sowas machst.
Ja, okay.
Ich habe mit Rob Reiner gerechnet irgendwie, weil du gar nichts, als es passiert ist, gesagt hast, so, müssen wir zum Anlass irgendwas drüber machen. Da dachte ich mir, da kommt vielleicht noch was. Und ich hatte halt in Voraussicht gedacht, ich mache dann als zweiten Film was von Udo Kier.
Ah, okay.
Weil der ja auch gestorben ist in ungefähr dem ähnlichen Zeitraum. Aber ich habe leider keinen Film gefunden, den ich gut genug fand.
Ja, bei Udo Kier, ja, auch irgendeine, also der hat jetzt gar nichts mit Rob Reiner zu tun, aber das ist auch so jemand, der irgendwo eine Ikone ist, aber der das geschafft hat, in sehr, sehr vielen schlechten Filmen zu einer Ikone zu werden.
Ja,
der
ist eine Trash-Film-Ikone.
Ja, er ist eine Trash-Film-Ikone, das Rob Reiner halt überhaupt nicht war.
Genau.
Ja. Ja, das war mein Tipp. This is Spinal Tap. Ich habe mal geguckt, wo es den gibt. Also den kann man sich auf DVD, Blu-ray kaufen. Ansonsten ist der im Streaming nur zum Ausleihen. Aber der wird dann auch bei Prime, bei Apple und ich glaube auch bei Wow. Kannst du den ausleihen, diesen Film? Ich glaube, bei Apple ist es am günstigsten. Ich bin mir aber nicht gerade sicher. Also ausleihen geht auf jeden Fall oder kaufen halt, wie gesagt, die digitale Version. Ansonsten Blu-ray und aber nirgends im Abo.
Ja, okay. Und wenn man noch oldschool auf Disc unterwegs ist, den gibt es bestimmt in jeder Bibliothek oder so. Also
genau.
Das ist ziemlich sicher.
Ja,
ja, wunderbar. Das waren unsere zwei Filmempfehlungen, unser Movie Mystery Podcast, der erste 2026. Wir werden bestimmt noch ein paar mehr machen dieses Jahr. Und wir sind mit einem alten Klassiker und einem ganz modernen Film gestartet. Mountainhead und Spinal Tap ist das Duo der heutigen Stunde. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wenn ihr die Filme schon beide kennt, dann lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann hoffentlich schaut ihr einen von den beiden oder vielleicht sogar beide. Vielleicht macht ihr auch ein Duo-Filmabend mit beiden hintereinander. Das wäre natürlich auch mal spannend.
So unähnlich sind die Filme ja gar nicht. Also klar, es ist schon ein ganz anderes Genre, aber so ganz so weit weg voneinander sind die beiden Filme nicht, finde ich.
Ja, also wenn man sie unter bissige Komödie irgendwie zusammenfassen möchte, dann ja, das geht. Das geht auf jeden Fall. Ja, danke Andreas für deinen Filmtipp.
Danke für deinen Filmtipp, Lara.
Sehr gern. Und wir hören uns wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Mach's gut, bis dahin und tschüss.
Tschüss.
Fuck, jetzt ist mein Handy runtergefallen.